Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig, wir starten in eine neue Folge.
Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf unseren ersten Akt der Digital Culture Week, nämlich auf den Live-Podcast von Handwerk Next mit Lena Schaumann. Und ja, ich bin sehr gespannt und die Einführung bekommen wir jetzt von Juliane Feldturm und Tim Oberlies. Vielen Dank.
Soll ich schon mitkommen?
Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Wir verlegen den Start des Podcasts ein Stück nach hinten, weil wir einfach nochmal ganz gerne erklären wollten, was überhaupt der Podcast Handwerk Next ist und was wir da so tun.
Ganz genau. Im Podcast sprechen wir um alles, wie der Name schon sagt, was rund um das Handwerk geht. Wir laden aber auch andere Branchen ein, um eben von anderen Branchen für das Handwerk zu lernen und möchten eben mit dem Podcast ein Informationsmedium schaffen für das Handwerk, wo wir einfach über neue Themen sprechen, wo wir mal andere Themen platzieren und das Handwerk so ein bisschen weiterbringen möchten.
Genau, normalerweise sitzen wir vor anderen Mikrofonen, vor unserem kleinen Mischpult und laden da die Gäste ein oder fahren quasi zu den Gästen. Heute haben wir die Ehre, dass Lena, du hier vor Ort bist. Vielen Dank dafür schon mal, dass du die Anreise nach Korbach gewagt hast. Aber du hast ja auch eine Verbindung zu Korbach, aber das werden wir gleich klären. Genau, und das vielleicht gesagt, drücken wir mal auf den Knopf Record und springen jetzt tatsächlich in den Podcast.
Ganz genau. Und dazu möchten wir natürlich Lena Schaumann begrüßen und du darfst gerne zu uns kommen.
Dankeschön. Ja, liebe Grüße an den Kollegen von Möbelkreis, auf dessen Sofa ich jetzt sitzen darf.
Wir möchten heute mit dir über Unternehmensnachfolge sprechen und du kommst ja nicht aus dem klassischen Handwerk, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, sondern aus einer ganz anderen Branche, aber natürlich ist Unternehmensnachfolge auch gerade im Handwerk ganz, ganz heiß diskutiert und wir versuchen ja, wie ich gerade gesagt habe, immer von anderen Branchen zu lernen und ganz genau, deswegen haben wir dich heute eingeladen und der Tim gibt mal einen ganz kurzen Überblick, was du so machst.
Genau, ich habe es eben schon gesagt. Ich werde nicht alles sagen, du sollst ja auch was dazu beitragen. Genau, Lena Schaumann haben wir heute zu Gast, habe ich schon gesagt, von Möbel Schaumann. Wenn wir richtig informiert sind, und du darfst uns immer korrigieren, war die Gründung 1912, das heißt schon einige Jahre unterwegs, in der vierten Generation jetzt. Mhm. Und ihr habt 140 Mitarbeiterinnen. Liebe Lena, danke, dass du hier bist. Wie ist es, CEO des Möbel Schaumann zu sein oder wie ist es, ein Familienunternehmen zu führen?
Gute erste Frage. Es ist grundsätzlich auf jeden Fall großartig, aber es ist natürlich auch durchwachsen. Also es hat so seine Höhen und Tiefen. In der Basis würde ich auf jeden Fall sagen, für mich persönlich war es die richtige Entscheidung und ich gehe da jeden Tag gerne hin. Man wünscht sich natürlich eigentlich so ein bisschen ruhigere Zeiten für eine Übernahme als die letzten zwei Jahre und das, was jetzt alles noch so kommt. Aber meine Güte. Weil jetzt steckt man drin.
Vielleicht kannst du uns mal erzählen, ob der Weg zum Familienunternehmen für dich immer schon von Anfang an feststand oder ob du gesagt hast, das war so ein Prozess, der sich entwickelt hat. Wie kamst du dazu, das Familienunternehmen dann auch wirklich weiterzuführen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Story vielleicht, weil wenn ich mir über eine Sache in meinem Leben sicher war, dann, dass ich das niemals machen würde. Das war mir auch sehr, sehr lange klar. Also ich wusste irgendwie, ich möchte was Kaufmännisches machen und Selbstständigkeit fand ich schon auch spannend, weil mein Vater mir das auch immer irgendwie als etwas wirklich Positives vorgelebt hat. Aber Möbel Schaumann, das war für mich immer so, oh Gott, das ist irgendwie, da würde ich immer in einem Schatten stehen oder irgendwie mich nicht selbst verwirklichen können. Das war für mich völlig ausgeschlossen. Und mein Vater hat auch immer gesagt, hey, wenn ihr das nicht machen wollt, dann ist es so. Also ich möchte nicht, dass es jemand von euch macht, wenn ihr das nicht möchtet. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn ihr es euch zumindest mal anschaut und die Entscheidung nicht einfach nur trefft, weil ihr da irgendwie irgendwelche Gedanken zu habt, sondern dass ihr zumindest mal reinkommt. Und dann habe ich gedacht, ich mache das ganz schlau, zwischen Bachelor und Master, ich gehe mal ein halbes Jahr rein, dann bin ich ja auch safe wieder draußen, weil Master bin ich ja schon so angemeldet und so weiter. naja, nach diesem halben Jahr bin ich zwar wieder aus Möbel-Schaumann rausgegangen, aber bin nie wieder aus der Möbelbranche rausgegangen. Mhm. Ich habe meinen Master bis heute nicht gemacht, weil ich in die Theorie mir nicht mehr vorstellen konnte, zurückzugehen. Und habe dann erstmal in Berlin einen Online-Shop für Möbel gegründet, weil zu dem Zeitpunkt, ich kam von einer sehr digitallastigen Uni, wo die so die Zalando-Gründer und so weiter auch waren. Und das war irgendwie ein sehr großes Thema. Und digital war bei Möbel-Schaumann damals noch so gar kein Thema. Und das hat mich dann irgendwie gereizt. Ja, im Nachhinein hat mein Vater auch gesagt, er dachte eigentlich, mit meinem Gang nach Berlin bin ich definitiv verloren. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Also ich habe gedacht, ich mache da mein Ding. Ja, und dann nach ungefähr 4 Jahren habe ich so gemerkt, dann kam das Thema irgendwie immer mehr, dass der Papa gesagt hat, so hey, also so langsam müsste ich zumindest mal darüber nachdenken, ist denn dann irgendwie ein Verkauf eine Option? Und da habe ich immer gemerkt, wenn dieses Wort kam, hat sich so in meinem Bauch alles umgedreht. Das war so auf gar keinen Fall, das, nee. Genau, und dann bin ich doch irgendwie nach langem Überlegen, habe ich irgendwie gesagt, so Papa, eigentlich habe ich Bock da drauf. Und ich habe dann auch gemerkt, in dem Moment hatte ich irgendwie was, was ich mitgebracht habe, was eben nicht mehr nur war, ich bin die Tochter meines Vaters, ne? Sondern da war irgendwie 4 Jahre Digitalwissen aufgebaut, selber schon mal selbstständig gewesen, selber Teams geführt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann was und ich bringe auch was mit, was das Unternehmen so gerade noch nicht hat. Und das war für mich persönlich ganz, ganz wichtig und hat irgendwie diese Schwelle gebrochen, dass ich dann wirklich kommen konnte.
Also mich hast du schon eingefangen. Ich folge dir schon. Ich fand es ganz interessant, einen Punkt, den du gesagt hast. Du hast gesagt, du stehst dann irgendwie im Schatten von dem Unternehmen. Und darüber haben wir bei der Einladung auch sehr lange diskutiert, warum wir dich jetzt einladen. Weil wir dich auch gerade bei LinkedIn, wenn wir dich da verfolgen, gar nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, das hast du in deinem Werdegang auch weiterhin verfolgt, nicht im Schatten des Unternehmens zu sein und nicht nur das Unternehmen ist irgendwie Inhalt von deinem Profil jetzt beispielsweise, sondern da gibt es auch ganz viele andere Dinge, aber da gehen wir später auf jeden Fall nochmal drauf ein, nur um mal den Bogen zu spannen, warum wir deine Art von Nachfolge vielleicht auch so interessant finden.
Ja, danke.
Jetzt hast du eben schon relativ viel über die Familie gesprochen, den Bezug zu deinem Vater. Welche Rolle spielt denn die Familie in so einem Prozess Nachfolge?
Oh, eine unglaublich große. Und das ist so Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Weil ich empfinde es auf der einen Seite als, also ich meine, wer verbringt schon noch so viel Zeit mit seinem Vater mit 33? Wahrscheinlich die wenigsten. Also ich habe, das ist natürlich ein totales Privileg. Aber es ist eben auch einfach die Emotionalität, die durch eine Familie mit reinkommt. Und ich glaube, wenn Familienunternehmer hier im Raum sind, werden sie mir wahrscheinlich zustimmen. Die kann man halt nicht wegreden. Und die ist immer, es ist anders mit seinem eigenen Vater über Dinge wie auch vielleicht das eigene Gehalt, aber noch viel schlimmer, irgendwelche inhaltlichen Dinge zu diskutieren, als mit einem nicht verwandten Chef. Da ist eine andere Emotionalität immer gegeben und das verlangt mir zumindest schon echt immer einiges an Energie ab und ich würde mal behaupten, auch meinem Vater.
Wie kann man sich das so vorstellen, den Austausch zwischen den Generationen? Also vielleicht kannst du noch kurz erklären, inwiefern dein Vater auch noch in das Geschäft eingebunden ist und wie kann man sich das dann bei euch auch zu Hause so vorstellen? Wie diskutiert ihr über Themen? Gibt es da einen Austausch und inwiefern ist da auch der eigene Freiraum?
Alles ganz unterschiedlich. Also erstmal jetzt, Stand jetzt, ist mein Vater operativ noch dabei. Also ich habe operativ die Führung übernommen, aber mein Vater macht noch so seine Lieblingsthemen. Das ist so Controlling, Buchhaltung, da ist sozusagen er noch der Boss. Genau, das ist ein sehr starker Zahlenmensch. Das ist so die letzte Kategorie, die noch voll übergeben werden muss. Mein Vater hat am Anfang mal so eine schöne Metapher benutzt, die erzähle ich eigentlich ganz gerne, weil die auch irgendwie viel klar macht. Als am Anfang klar war, dass ich komme, aber mir auch klar war und ich das auch formuliert habe, dass ich Dinge anders machen werde oder anders machen muss, um das Unternehmen irgendwie auch zu meinem Unternehmen zu machen. Weil wenn ich von Schatten rede, war für mich vor allem immer so die Sorge, werde ich für immer das Unternehmen meines Vaters führen oder werde ich irgendwann mein Unternehmen führen? Und ich finde, das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und da hat mein Vater halt gesagt, okay, was du da jetzt vorhast, da ging es ganz viel um Kulturwandel, Personal, ich glaube, da kommen wir noch drauf. Das halte ich für zu viel Invest in eine falsche Richtung, aber wenn du meinst, du musst das machen, dann mach es, aber du kannst nicht von mir verlangen, dass ich dann auf den Beifahrersitz rutsche, weil dann werde ich dir ins Lenkrad greifen, weil ich finde es nicht 100% richtig. Dann musst du mich auf die Rückbank lassen und dann kann ich dir von hinten irgendwie gut gemeinte Ratschläge geben, aber ich kann dir dann halt wenigstens nicht ins Lenkrad greifen. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich Zugriff aufs Lenkrad habe, aber nicht reinpacke. Das wird nach 30 Jahren echt schwer. Und das hat er, ich fand, das war eine ganz gute Metapher, ja, da kann man sich irgendwie vorstellen. Das heißt, mein Vater hat mich zum Glück an tausenden Stellen meine eigenen Fehler machen lassen, und mich auch sonst machen lassen. Und ich glaube jetzt, er hat gerade zu Weihnachten hat er so das erste Mal gesagt, so hey, das war eine echt gute Entscheidung, die du damals getroffen hast. Das hat auch 3 Jahre gedauert, das dann zu hören. Das ist auch eine große Strecke. Von daher glaube ich, hat er das auch, nehme ich zumindest so wahr, nicht bereut. Aber das ist trotzdem auch, auch ein Kraftakt. Also zu sagen, ich sehe das so und so und ich möchte das so und so machen. Und es dann zu machen, obwohl der Vater es anders sieht, der es ja 30 Jahre erfolgreich gemacht hat. Da kommen zumindest bei mir ganz oft diese Themen, oh Gott, was, wenn er doch recht hat. Er hat doch 30 Jahre lang offensichtlich, man verherrlicht das ja auch so ein bisschen, immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Hat er natürlich auch nicht, der hat ja auch seine Fehler gemacht. Ja? Aber das ist so das, wie das irgendwie teilweise wirkt. Und dann denkt man immer so, Gott, oh Gott, jetzt mache ich das und dann wird es hinterher falsch. Wäre es nicht vielleicht auch einfacher, seinen Weg sozusagen mitzugehen? Aber man weiß natürlich auch, das funktioniert nicht, weil dann hat man eben das Schattenthema, man steht selber nicht 100% dahinter. Ich glaube, das ist dann immer ein Thema, dass es nie 100.000% gut wird, wenn man selber eigentlich nicht 1.000% dahinter steht. Das ist dann auch ein emotionaler Kraftakt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und wir diskutieren mir viel und überall. Wir haben, glaube ich, das Glück, dass nicht alle in unserer Familie im Familienunternehmen sind. Also wenn wir sozusagen bei der Familie am Essenstisch sitzen, gibt es immer mindestens 2, 3 Leute, die nicht im Unternehmen sind und die dafür sorgen, dass es nicht nur um Möbelschaumann geht.
Das fanden wir tatsächlich gut, dass du den Punkt nochmal so auch herausgestellt hast, weil in einem Podcast, den wir von dir gehört haben, hast du ganz klar gesagt, Nachfolge funktioniert nur, wenn halt beide mitziehen. Sowohl dein Vater in dem Fall, der sich, wie gesagt, auf den Rücksitz setzt und dir das Feld überlässt, was sicherlich ja nicht einfach ist, so wie du es gesagt hast, als auch du, die aktiv quasi zugreift in dem Fall. Das fand ich nochmal super spannend. Aber du hast ja eben auch schon gesagt, du hast einiges vorangetrieben, einiges anders gemacht. Was waren so die ersten Themen, die du angegriffen hast und wie waren die Reaktionen des Unternehmens?
Ja, also die ersten Themen, die ich erstmal angegriffen habe, waren so total offensichtlich Digitalisierung. Ja? Also ich kam irgendwie so aus diesem Berliner Startup und mir war irgendwie ganz klar, jo, jetzt bringen wir hier die digitale Welt und die stationäre Welt zusammen und da warten die doch alle nur drauf. Ja, ist ja schlimm genug, dass Schaumann das noch nicht hat. Und bin da völlig vor die Wand gerannt. Ja? Also die haben logischerweise nicht auf mich gewartet und es war mein Glück, also das sage ich auch ganz klar, die Heidi, eine Kollegin aus Kassel, die mich kennt, seit ich irgendwie ein kleiner Zwirn bin, sagte dann irgendwann zu mir, okay Lena, alles irgendwie nette Ideen, aber ganz ehrlich, wenn du uns nicht mitnimmst, dann wird es eh alles nicht funktionieren und dann freuen wir uns, dann hören wir dir jetzt zu, geht links rein, rechts raus und wir freuen uns, wenn du wieder im Zug nach Berlin sitzt. Das hat sie sehr klar so gesagt, bin ich ihr sehr dankbar für, dass sie den Mut hatte, weil ich musste für mich verstehen, dass es eben nicht über mich funktioniert, sondern wenn überhaupt über uns gesamt. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich all diese ganzen Digitalisierungsprojekte so in die Schublade verbannt und habe gesagt, okay, wir müssen uns erstmal um was ganz anderes kümmern. Ich bin eigentlich der Neuling hier. Also ich muss eigentlich erstmal verstehen, wie funktioniert das Unternehmen und allem voran, wie funktionieren eigentlich die Leute dahinter. Und da habe ich mir auch Unterstützung geholt in Form von einer Agentur. Und dann haben wir wirklich einen Kulturprozess aufgesetzt, der wirklich 6 Monate beinhaltet hat, nur zuhören. Nur verstehen, was ist eigentlich gerade gut hier, was ist eigentlich gerade schlecht hier, was wünscht ihr euch eigentlich und so weiter. Und daraus dann bottom-up, also da waren keine Führungskräfte dabei, mein Vater schon gar nicht. Ich war dabei, es gab aber so eine rote Karte. Wenn die gehoben wurde, habe ich den Raum verlassen, dass die sozusagen ohne mich reden können. Ist ganz selten passiert, weil sie oft gesagt haben, wir wollen ja, dass du das hörst. Also es war schön, aber dann haben wir wirklich bottom-up von den Mitarbeitern ganz unten und alle involviert eine sozusagen neue Richtlinien gesteckt, wie wir eigentlich, was eigentlich unsere Vision für die Zukunft, wie wollen wir da eigentlich hinkommen, also was sind eigentlich so die Werte, die uns im Inneren zusammenhalten. Und dann daraus gingen dann spannenderweise all diese Themen Digitalisierung plötzlich rasend schnell. Also ein Hauptpunkt war zum Beispiel, wir haben über Werte diskutiert. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall innovativ sein. Also innovativ, das muss irgendwie ein Adjektiv sein, das muss an Möbel Schaumann dran stehen. Und dann haben wieder andere gesagt, innovativ, also wer ist denn wirklich irgendwie so richtig innovativ? Dann kommen ja so Tesla, Apple, sind wir das jetzt wirklich als stationäres Möbelhaus? Und wir sind dann irgendwie schnell dahin gekommen, nee, innovativ ist irgendwie nicht das Wort, wo wir eigentlich uns sehen. Aber die Wörter, wo wir uns sehen, sind neugierig und flexibel. Und zwar neugierig im Sinne von immer zu gucken, was passiert eigentlich draußen und immer offen und für diese neuen Dinge zu sein. Und dann so flexibel, dass wir unheimlich schnell auf den Zug aufspringen können und es vielleicht sogar noch besser machen können. Also wir sind vielleicht nicht der mit der ersten Idee und dem riesen Investment in irgendwelche freaky neuen Sachen, aber wir gehen ganz, ganz schnell hinterher. Und wenn du dann plötzlich solche Werte da stehen hast, neugierig und flexibel, dann stehen die Leute vor dir und sagen, Entschuldigung, mit der Warenwirtschaft, Greenscreen, ich kann maximal 10, Zeichen irgendwo reinsetzen, bin ich irgendwie nicht sonderlich flexibel. Von denen hören wir irgendwie ständig, wir hätten gerne mal einen neuen Prozess, ja, vielleicht in Q4 2025 und für 20.000 Euro. Funktioniert irgendwie nicht. Also kamen dann die Wünsche aus den eigenen Reihen. Wir brauchen eine neue Warenwirtschaft, wir brauchen einen neuen Online-Auftritt. Unsere Kunden sehen ja gar nicht, dass wir irgendwie so ein modernes Unternehmen jetzt plötzlich sind. Wir müssen unsere Werbung umstellen. Also dann kam sozusagen alles das, wo ich eigentlich gedacht habe, damit starten wir, kam dann im zweiten Schritt. In Summe war der Prozess wahrscheinlich gleich schnell. Weil wir haben zwar irgendwie erstmal, ne, man denkt, man verliert 6 Monate durch diesen Prozess vorne vor, die holt man aber hinten rum 10-mal wieder auf. Meine Erfahrung zumindest.
Ich glaube, wenn man so einen Blick auf dein, und du hast jetzt oft auch das Team angesprochen, was man mitnehmen muss, wenn man einen Blick tatsächlich auf dein LinkedIn-Profil wirft, ich war die letzten Wochen, wirst du wahrscheinlich gesehen, haben sehr oft auf deiner Seite, aber als Titelbild hast du, das fand ich sehr, sehr interessant, ganz viele kleine Bilder und ich gehe mal davon aus, dass das ganz viele Mitarbeiter von euch sind und ich glaube, das gibt auch so den Mehrwert mit, den du jetzt gerade beschrieben hast, also dass du sehr teamorientiert arbeitest eben auch.
Ja, mir ist schon 100% bewusst, dass ohne die wäre ich ja gar nichts. Also die sind für mich natürlich die aller wichtigste Ressource und das ist mir auch unheimlich wichtig, dass sie diese Wertschätzung, oder es ist, eigentlich muss es ganz normal sein, aber dass die das auch wirklich wissen für sich, dass sie die tragende Säule sind und nicht ich, weil es wird immer schnell so dargestellt, hey Mensch, ohne dich läuft der Laden nicht. Ohne mich würde er wahrscheinlich wunderbar funktionieren an vielen Stellen, ohne die nicht.
Aber wie gibst du diese Wertschätzung? Also war wahrscheinlich auch Teil dieses Kulturwechsels oder dieses der Änderung. Wie hast du angefangen, diese Wertschätzung auch entgegenzubringen und das auch Teil der Kultur werden zu lassen?
Eine gute Frage. Ich glaube, kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, das waren ganz, ganz viele kleine Sachen. Ich glaube, viel davon steckt vielleicht in meiner DNA. Also, dass ich es einfach irgendwie gemacht habe. Wir kamen halt auch aus einem relativ hierarchisch geführten Unternehmen, also wo alles irgendwie schon relativ von oben nach unten. Und das erstmal umzustellen, ist nicht immer so einfach, weil selbst wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt eure Ideen und bitte macht mal mit, das müssen die auch erstmal wirklich machen und sich irgendwie nach 20 Jahren, wo es vielleicht anders war, trauen, wirklich auch zu sagen. Und auch Wertschätzung geht ja auch in beide Richtungen. Also ich brauche ja auch deren Feedback. Ich brauche ja nicht meinen, dass ich immer weiß, dass ich gerade alles richtig mache. Ja. Aber bis wirklich die Ersten so den Mund aufmachen und wirklich das Feedback geben und sich auch trauen, ist auch ein Prozess. Ja. Also es ist viel Geduld vor allem, würde ich sagen, was dann auch eine Art von Wertschätzung auf jeden Fall ist. Und einfach unheimlich viel zuhören. Wären jetzt so meine spontanen Antworten.
Wie führst du das weiter? Also ihr seid ja in diese Transformation reingegangen. Wie sieht es heute aus? Also gibt es wiederkehrende Themen, die du bespielst? Gibt es die klassischen Townhall-Meetings, wo du versuchst zu informieren, aber auch die Mitarbeiter wahrzunehmen? Was passiert da heute? Also wie versuchst du das über die Zeit quasi zu strecken?
Also ich probiere auf jeden Fall, dass jeder eine Möglichkeit hat, mich regelmäßig wirklich auch zu greifen. Also ich bin schon an jedem Standort, das sind jetzt 2 Möbelhäuser und die Verwaltung in dem Fall, aber ich schaue schon, dass ich überall regelmäßig bin, dass sie mich auch wirklich greifen können. Und ansonsten machen wir sehr, sehr viel über ein Tool, das ist wie so ein internes Facebook und darüber kann ich eigentlich jeden Tag Postings absetzen oder irgendwie informieren und kann in ganz, ganz engen Kontakt bleiben. Genau, von daher mache ich es nicht über so regelmäßige Townhall-Meetings, weil ich auch einfach der Überzeugung bin, die Fragen sind dann da, wenn sie da sind und nicht erst in 3 Wochen, wenn das nächste Townhall-Meeting da ist. Ja. Und ich möchte, dass sie das Gefühl haben, dass sie jederzeit auf mich zugreifen können. Natürlich irgendwie nicht exponentiell, ja, also ich meine, natürlich bin ich auch noch irgendwie, darf ich auch noch ein Leben haben außerhalb, aber das tun sie auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie sehr, sehr wertschätzend damit umgehen, dass sie jederzeit auf mich zugreifen können.
Und für alle Mitarbeiter, also auch die im Warenlager, die haben auch also quasi Zugriff.
Ja. Absolut, also ich schaue auch, dass ich mindestens einmal die Woche morgens um 6:30 da bin, um meine Monteure zu sehen und so weiter. Also mein Ziel ist eigentlich, dass jeder mich einmal die Woche sieht. Das klappt, während Corona hat es natürlich überhaupt nicht geklappt. Es klappt auch nicht immer und gerade die Korbacher fallen wahrscheinlich öfter mal hinten runter, weil das ist einfach 2 Stunden Fahrzeit, die ich dafür auch in Kauf nehmen muss. Aber dann komme ich eben und bleibe bewusst länger und schaue, dass ich wieder mit jedem mal in die Augen gucken kann. Da komme ich dann eben nicht für 10 Minuten vorbei, das ist schon so. Aber da würden die Kassler wahrscheinlich sagen, bei uns bist du immer nur ganz kurz. In Korbach bis dann gleich 4 Stunden. Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Das kannst du ja heute jetzt super verbinden.
Genau.
Was ich auch so interessant an dir fand, und es kam eben schon so ein bisschen raus, die Persönlichkeit, die du mitbringst und diese Art und Weise, wie du es vielleicht auch weiterführst. Und wie wir darauf kamen, war eigentlich ausschlaggebend der LinkedIn-Post, den du, wir waren sehr viel auf LinkedIn übrigens unterwegs, die es noch nicht gemerkt hat. Genau, und da hast du gepostet, dass du die nächste Zeit auf Bali bist und ich fand deine Herangehensweise super interessant, weil du bist ganz offen damit umgegangen, hast gesagt, ich glaube, es waren 8 Wochen, ich weiß es nicht genau, auf Bali und arbeite von Bali aus und ich bin mir dessen bewusst, dass das einige der Mitarbeiter nicht können und dass, wenn jetzt zum Beispiel Küchen montiert werden müssen und Co., die können natürlich das nicht von Bali aus machen und ich fand es ganz inspirierend auch, wie du da rangegangen bist, weil die Diskussion führen wir tatsächlich auch sehr häufig und ich fand es einfach interessant, dass du gesagt hast, okay, ich gehe damit total offen um und ich will das auch nach außen tragen und ich weiß, dass der Post auch sehr, sehr gut angekommen ist, sage ich jetzt mal. Aber warum machst du das auch so und warum bist du auch davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, auch im Unternehmen?
Ja, also ich glaube, das Hauptthema, was ja da ganz viel ist, ist immer so dieses Thema Gerechtigkeit. Ne? Ja. So, wenn ich jetzt nach Bali kann, dann muss das auch irgendwie jeder können, aber es geht nicht in jedem Job. Ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, das ist nicht echte Gerechtigkeit, weil nicht jeder hat überhaupt Bock da drauf. Ja, also meine Küchenmonteure sagen, ja, hat zum großen Teil, ja cool, aber eigentlich... wir sind eigentlich einfach happy hier in Nordhessen, wir brauchen da Bali nicht. Die brauchen aber was ganz anderes, was ich wiederum nicht brauche. Und ich fände es ungerecht zu sagen, okay, jetzt gibt es Bali für alle, aber 50% sagen, ich habe gar keinen Bock auf Bali, ich habe auf was ganz anderes Bock und das kriege ich jetzt nicht. Das heißt, echte Gerechtigkeit definiere ich so, dass jeder für sich die Lösung finden darf, die er selber für sich braucht. Und für mich ist es einfach so, aus welchem Grund auch immer, ist Bali für mich ein unheimlicher Kraftort. Und ich bin da einmal im Jahr und das ist für mich auch eine Zeit, wo ich unheimlich Energie tanke. Die Mitarbeiter lachen auch immer, die sagen immer, ja, jetzt Lena geht wieder nach Bali, jetzt haben wir so ein bisschen Ruhe, während sie weg ist, weil da bin ich viel im so Vision und was ist so als nächstes. Und dann komme ich wieder und dann kommen halt all die Ideen aus mir raus, die auf Bali entstanden sind und dann wird es für alle wieder stressig. Also die lachen da schon immer drüber und sagen so, wenn Lena von Bali wiederkommt, dann wird es wieder heikel. Das ist halt was ich brauche. Und ich habe das große Glück, dass meine Mitarbeiter das absolut akzeptieren. Ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges mitbekommen. Aber natürlich im Gegenzug mache ich logischerweise auch die Hand auf und sage, was denn eigentlich das, was ihr braucht? Und das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Das ist auch nicht bei jedem das Homeoffice. Ist es einfach nicht. Also ich hatte Leute während Corona, die gebettelt haben, dass sie ins Office kommen können, weil die zu Hause einfach gesagt haben, ich drehe durch. Und das fand ich auch wichtig, da eine Lösung zu bieten. Und so muss man, glaube ich, sehr, sehr individuell gucken. Und für die Monteure ist es eben was anderes. Die wären nicht Monteur geworden, wenn die gerne eigentlich ein halbes Jahr von Bali arbeiten würden in ihrem Leben. Die haben aber andere Punkte. Und da muss ich auch zuhören. Und auch da finde ich immer wieder, es ist immer ein gemeinschaftliches Thema. Es kann natürlich auch nicht sein, dass ein Mitarbeiter sagt, ich würde jetzt gerne, keine Ahnung, 6 Monate von Bali arbeiten, liebe Lena, überleg dir mal eine Lösung. Nee, lass mal zusammen eine Lösung. Ne? Also ich bin total dabei, aber wir müssen schon zusammen eine Lösung finden. Ich habe die ja auch für mich gefunden. Ne? Also es ist auch nicht, finde ich, nur auf der Geschäftsleitung unsere Pflicht, 1000 Lösungen anzubieten, sondern der Mitarbeiter muss schon seinen Wunsch auch irgendwie mit einer Lösung wollen da eine Lösung für zu erarbeiten.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, bei 140 Mitarbeitern sind das ja einige Stunden, sage ich jetzt mal, die du im Jahr damit verbringst, auch Mitarbeitergespräche zu machen. Oder funktionieren die Art von Gespräche gar nicht über Mitarbeitergespräche, sondern ganz anders bei euch?
Also ich bin nicht so klassisch im Sinne von, okay, wir haben jetzt um 14 Uhr einen Termin und dann haben wir Mitarbeitergespräch, sondern es ist viel wirklich so on the run. Natürlich fragen die auch mal an und sagen, hey, hast du mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Und natürlich machen wir dann die Termine. Ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich eine Top-Führungsebene habe, die diesen Weg mitgegangen ist. Also die meisten Führungskräfte, die heute da sind, waren auch da, als ich gekommen bin. Und die haben teilweise eine 180-Grad-Wendung gemacht in ihrem Führungsstil und auch für sich selber neue. Es sind ja manchmal Dinge, mein Hausleiter in Kassel hat jetzt gerade das erste Mal ein langes Wochenende frei gehabt, so Christi Himmelfahrt und so. Ne? Der hat gesagt, das habe ich noch nie gemacht, weil das immer wichtige Verkaufstage sind. Und ich habe irgendwann gesagt, das kann doch nicht sein, du musst das doch mal machen. Nein, das geht nicht. Ich sage, wir machen jetzt mal einen Test, du machst es jetzt. Und ja, was war? Am Ende waren es super Tage. Es war natürlich kein Abbruch, dass er auch mal nicht da war. Es sind ja aber manchmal so ganz Kleinigkeiten, die jetzt seit 30 Jahren im Kopf sind. Ich als Verkaufsleiter kann nicht an einem langen Wochenende weg sein. Doch, man muss nur natürlich die Mitarbeiter anders briefen. Man muss irgendwie schauen, wie organisiert man das. Und dann geht es sehr wohl. Und ich bin mir sicher, er wird es ab nächstes Jahr mindestens einmal im Jahr machen. Das ist auch gut so. Aber das sind so die Themen, die passieren. Aber viel muss ehrlich gesagt gefühlt auch ich pushen. Also ich habe auch eine Mitarbeiterin, die ist Italienerin, die geht immer 2-3 Wochen im Jahr nach Italien. Dann meine ich so, warum bleibst du eigentlich immer 6 oder 8 Wochen? Ja, wie soll das gehen? Ich sage, check da, die haben doch da Internet. Also die ist im Kundendienst, ja, mach das doch mal von da. Ja, könnte ich eigentlich mal probieren. Ja? Also, aber das ist schon viel, das kommt schon noch viel von mir, habe ich zumindest das Gefühl.
Neben Bali, ich meine, du hast ja auch Bezug zur Startup-Szene, gerade um immer aktuell zu bleiben, gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagst, da ziehe ich eigentlich diese innovative Ader raus oder die Kreativität, um sie dann wieder ins Unternehmen zu bringen?
Also es ist schon auch viel der Austausch mit Berlin. Also ich bin auch noch regelmäßig in Berlin. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Berlin bin, oh Gott, ich könnte hier nie wieder leben. Aber es ist irgendwie schön, sich diese ganzen Wulst an Inspiration abzuholen und dann nach Hause zu gehen und zu gucken, was davon ist jetzt eigentlich für mich irgendwie relevant. Das auf jeden Fall. Was für mich aber auch unheimlich wichtig ist, ist der Austausch mit anderen NachfolgerInnen. Also auch ehrlich gesagt ganz, ganz viel in der Region. Das ist einfach auch total bestärkend, mit Leuten irgendwie zusammen zu sein, die irgendwie auf dem gleichen Weg sind, an unterschiedlichen Stellen, aber sich da auszutauschen. Also das ist für mich schon noch sehr, sehr wichtig.
Und als hättest du es gewusst, wäre eine perfekte Überleitung. Du bist ja tatsächlich vielfältig tätig in verschiedenen Verbänden, Clustern. Warum machst du das?
Tja, warum mache ich das? Also da steckt keine Strategie in dem Sinne dahinter, aber es sind einfach so die Dinge, wenn die mich irgendwie begeistern und wenn ich da irgendwie Lust drauf habe und wenn das Themen sind, die mich antakten, da möchte ich auch gerne meinen Beitrag zu leisten und irgendwie nicht immer nur Konsument sozusagen sein. Von daher gibt es wahrscheinlich eine Antwort für jedes dieser Dinge, gibt es wahrscheinlich eine andere Antwort. Also unterschiedlich. Nachfolge auf jeden Fall grundsätzlich ist für mich schon zu einem absoluten Herzensthema geworden. Also ich finde, wir haben so viele unheimlich tolle Familienunternehmen und es wäre einfach so eine Schande, wenn die großen Investoren die aufkaufen. Ich meine, es gibt genug Beispiele, wo wir das gesehen haben und irgendwie diese Landschaft kaputt geht. Und viele haben halt entweder keine Kinder oder Kinder, die es nicht machen wollen. Ich glaube, das Schlimmste ist für Kinder, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen es machen und wollen es eigentlich nicht machen. Ich glaube, es ist auch für ein Unternehmen etwas ganz, ganz Schlimmes. Das heißt, wir müssen auch irgendwie... Wo sind die ganzen UnternehmerInnen, die eigentlich dafür geboren sind, aber nun mal nicht in eine Familienunternehmerfamilie geboren wurden, aber natürlich total prädestiniert sind, das zu machen. Also ich glaube, Nachfolge darf viel, viel mehr noch sexy werden. Ich nehme das Wort jetzt mal, ja, in Berlin irgendwie Startup gründen. Ja, ist so der Hype und es ist irgendwie super cool. Warum ist Nachfolge noch nicht so cool? Es müsste eigentlich mindestens genauso cool sein. Weil du hast natürlich etliche Vorteile. Du baust auf was Bestehendes auf, du hast Lieferantenkontakte, du hast Kunden, was auch immer, ja. Dafür hast du vielleicht auch schon, kannst du nicht von ganz neu designen sozusagen, aber also beides hat so seins und ich glaube, es gibt genug Leute, die eigentlich Lust haben auf Unternehmertum, Startup vielleicht nicht das ganz Richtige ist, eigentlich in die Richtung schielen, aber noch viel zu wenig den Zugang dazu kriegen und viel zu wenig Verknüpfung auch da ist zwischen denen, die eigentlich übergeben wollen oder auch übergeben müssen und denen, die ja, vielleicht noch nicht den Mut haben, loszugehen.
Absolut. Gut, dass du das Thema ansprichst, weil gerade im Handwerk ist das natürlich und wird in den nächsten Jahren noch präsenter werden, dass ja, die Betriebe quasi drohen auszusterben, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Gerade wenn wir in den Bereich Energie schauen, wenn uns keiner mehr die Solarpaneele aufs Dach legt oder die Heizung wechselt, dann stehen wir vor einem großen Problem. Genau, aber gut, dass du es nochmal so heraushebst.
Und ich glaube auch von meiner Perspektive, du hast es auch gesagt, es ist irgendwie noch nicht so attraktiv und vielleicht, warum ist es nicht so attraktiv? Ich glaube, weil es oft so kommuniziert wird, dass man eben wirklich sehr starr in das Unternehmen und auch in die Unternehmensstrukturen eingebunden ist und nicht diese Flexibilität hat, wie du gerade von Bali gesprochen hast. Ich glaube, da hast du zum einen auch ein bisschen die Angst gerade genommen und so trittst du ja auch in der Öffentlichkeit auf. Und der zweite Punkt, was ich auch glaube, was sehr generationsspezifisch ist für uns, wir wollen, glaube ich, nicht nur ein Thema machen. Also man will nicht nur im Unternehmen unterwegs sein, sondern auch noch in anderen Strukturen und sich woanders engagieren. Und so nehmen wir dich eben auch wahr. Also ich meine, du hast auch einen Podcast, da machen wir am Ende auch noch ein bisschen Werbung für. Du bist als Nachfolgecoach unterwegs, du bist viel bei House Next zum Beispiel unterwegs, organisierst da im nächsten Jahr das Food Steps, das größte Nachfolgefestival in Kassel oder in Deutschland, aber es findet in Kassel statt. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen die Angst, dass man nur im Unternehmen eingebunden ist, sondern dass man auch, wenn man Nachfolgerin ist, dass man auch trotzdem noch andere Sachen als Highlight haben kann.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man für sich die volle Verantwortung dafür übernimmt, wie man sein Leben gestalten möchte. Und für mich war das auch, ich habe halt gedacht, wenn ich Schaumann mache, mache ich nur Schaumann. Und für mich irgendwann zu verstehen, Schaumann ist natürlich... wenn ich jetzt sage, mein Leben ist ein Puzzle, dann ist wahrscheinlich Schaumann auch 50, 60, 70%, ja. Aber da sind eben auch noch Prozente, die aus, also ich, Lena, bin nicht nur Schaumann, sondern Schaumann ist ein Puzzleteil von mir, auch ein sehr großes, aber ich darf auch noch andere Sachen machen. Natürlich mit allem, was dazugehört. Also ich trage die Verantwortung, das heißt im Zweifel steht natürlich Schaumann ganz oben. Das steht überhaupt nicht aus der Frage. Ja. Also mache ich natürlich auch nur Sachen, von denen ich weiß, wenn ich die morgen so oder jetzt in der Sekunde entscheide, nicht mehr zu machen, dann mache ich sie halt nicht mehr, ja. Weil Schaumann hat natürlich die absolut oberste Priorität. aber das ist auch einfach eine Identitätssache. Ja? Also so bin ich Möbel Schaumann oder ist Möbel Schaumann ein Teil von mir? Das macht zumindest mit mir macht das was.
Ja.
Thema Zukunft. liebe Lena, auch lieber Christoph, der hier in der ersten Reihe sitzt, verzeih mir die erste Frage. Wird es Möbelhäuser in der Zukunft noch geben?
Ja, definitiv. Also glaube ich ganz fest dran, aus verschiedensten Gründen. Also ich sag mal auch, alle Studien sagen, dass der Online-Anteil bei Möbel auch langfristig, wenn er 30% wird, wird es schon viel. Ja? Wir haben ein total haptisches Produkt, wir haben auch ein Produkt, wirst du mir zustimmen, das ist einfach aufwendig in der Auslieferung, in der Montage und so weiter. Das heißt, das kann ich online einfach an vielen Stellen zumindest echt nicht nachhaltig betreiben. Ja? Also wenn ich irgendwie so eine Schrankwand nach Hamburg schicke, die da aufbaue und derjenige schickt die dann wieder zurück, die kann ich einfach nur noch verschrotten. Das ist einfach Quatsch. Von daher glaube ich absolut, wenn wir unseren Job richtig machen. Also wenn es nur um Möbel verkaufen geht, dann gibt es uns morgen nichts mehr. Wenn es um Dienstleistungen geht und um, ich meine, was für ein schöneres Thema, gerade während Corona, ja, was für ein schöneres Thema gibt es als zu Hause? Und zu Hause ist ja mehr als das Möbelstück, wo ich drauf sitze oder die vier Wände, in denen ich irgendwie sitze. Da ist ja ganz viel Gefühl mit dabei und ganz viel Sicherheit und ganz viel dieser Rückzugsort und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und das Thema für unsere Kunden bespielen, es geht so viel um, es hat doch keiner mehr Zeit, die sind doch froh, wenn ihnen jemand sagt, hey, pass mal auf, die Küche so ist für dich und wie du sie nutzt, optimal. Da hast du irgendwie schnelle Wege, das funktioniert mit deiner großen Familie, was auch immer. Also wir sind doch einfach Experten und dieses Wissen, ich glaube, darauf kommt es viel mehr an, als um das eine Sofa oder die eine Küche, die wir verkaufen. Aber da müssen wir schon unseren Job gut machen. Also ich glaube nicht, dass es, dass uns das so zufliegt, das überhaupt nicht. Aber ich glaube absolut, dass die ihren Job richtig machen, die bieten einen absoluten Mehrwert, den kann online nicht ersetzen und den kann auch nichts anderes ersetzen. Und deswegen werden wir weiterhin stehen, absolut. Wir werden sehen, wie weit wir uns halt noch ändern werden. Ne?
Ja.
Wir haben natürlich branchenfremd darüber diskutiert. Ich erzähle jetzt die Diskussionspunkte, die wir beide hatten, nicht. Aber wir haben auch darüber diskutiert, dass wir es super interessant finden und vielleicht kannst du uns den Unterschied auch nochmal erläutern, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land, weil wenn man jetzt Möbel Schaumann oder auch Möbelkreis anschaut, dann ist einem so bewusst, dass solche Betriebe so erfolgreich geführt werden können in so einer ländlichen Region zu Zeiten, wo vielleicht, ich sag mal, Wayfair nur noch digital verkauft, einfach mal um ein Beispiel in den Raum zu werfen. Glaubst du, man hat da auch auf dem Land nochmal andere Gegebenheiten und einen anderen Vorteil, den man rausziehen kann als in der Stadt?
Tja, gute Frage. Also wir haben ja jetzt, ich würde jetzt Kassel schon als Stadt bezeichnen. Ja. Wir haben jetzt irgendwie ein Möbelhaus in der Stadt und ein Möbelhaus auf dem Land. Definitiv ticken die beide anders. Also ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich beide sind. Ich kann das immer eigentlich nicht glauben, wenn meine VerkäuferInnen dann irgendwie sagen, ja Lena, das funktioniert in Korbach so nicht. Da bin ich immer geneigt zu sagen, so ein Quatsch, ja. Mhm. Aber es ist ganz viel so. Ich glaube aber, der große Vorteil ist nicht Stadt-Land oder sowas. Ich glaube, der große Vorteil ist einfach wir als Familienunternehmen und auch noch in einer überschaubaren Größe, wo wir eben, also ich kenne auch jeden Mitarbeiter bei Name, ja. Ich weiß noch, wie heißen die Kinder und so weiter. Wir sind ganz anders, wenn nicht als, nennen wir jetzt mal einen anderen Wettbewerber, auch einen Höffner oder sowas, ja. Wir können einfach ganz, ganz anders reagieren und die Krise hat es gezeigt, zumindest das, was ich erlebt habe, dass so viele Familienunternehmen sind auferstiegen eigentlich fast wieder, ja, weil sie durch ihre Flexibilität und durch ihren Tatendrang und ihren Mut total nach vorne gegangen sind. So schnell konnten die großen Schiffe gar nicht drehen. Und auch ein Wayfair ist da eben ein großes Schiff. Größter Möbelhändler Deutschlands ist und bleibt immer noch Otto, ja, denkt man immer nicht, aber Otto ist der größte Möbelhändler Deutschlands. Die probieren händeringend Kooperationen mit Mittelständlern zu finden, weil sie sagen, unsere Eigenmarken, wir haben kein Wachstum in den Möbeln, weil wir können die Möbel nicht zeigen. Wir brauchen diese Fläche. Okay. Wir verkaufen eigentlich nur die Möbel, die bei euch stehen, die die Leute dann bei uns kaufen. Aber wenn wir ernsthaft Geld verdienen wollen, brauchen wir Eigenmarken. Und diese Eigenmarken nur im Online-Shop, das funktioniert nicht. Ja, okay. Also die kommen an ihre Grenzen als größter Möbelhändler Deutschlands, wo du dann einfach merkst, es geht halt das eine oder das andere nicht.
Und darauf anschließend ist vielleicht auch diese Frage Richtung Zukunft ganz gut. Jetzt wird ja viel Metaverse und Co. diskutiert. Inwiefern sind das auch Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt in der Zukunft oder in der Zukunftsvision, dass man wirklich digital Dinge ausprobieren kann?
Also wir sind erstmal grundsätzlich so, dass wir sagen, ausprobieren wollen wir alles. Ja? Also wie können wir darüber urteilen, wenn wir es nicht ausprobieren? Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir ein Unternehmen sind, wo wir auch ganz bewusst den Mensch und das heißt den Kunden, uns als Mitarbeiter, den Lieferanten, wie auch immer, extrem in den Mittelpunkt stellen. Und mir fällt im Moment die Fantasie zumindest zu sagen, diese Persönlichkeit kriegt man in Metaverse oder sonst wohin. Ja? Also ich meine, die Trends gehen ja selbst bei Instagram. Wie viele Leute löschen jetzt immer wieder Instagram und LinkedIn von ihren Handys, um irgendwie mal wieder in der realen Welt mehr anzukommen? Mir fehlt echt die Fantasie, dass wir jetzt alle da ins Metaverse gehen und so weiter. Aber nur weil mir die Fantasie fehlt, heißt das ja nicht, dass es nicht vielleicht so kommen wird. Ja? Aber im Grunde kommt es jetzt auch auf die nächste Generation an. Also das wird spannend. Das Wichtigste sind die Azubis, ja, die uns im Zweifel in diese Themen mitnehmen, wo auch ich schon wieder gefühlt viel zu alt für bin, weil es ist halt einfach nicht meine Themen sind. Genau. ja, also von daher, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir da irgendwie am Zahn der Zeit bleiben und dann natürlich immer schauen. Am Ende geht es ja auch nicht darum, dass wir alle Kundenklassen bedienen. Ja? Ja. Also wenn am Ende des Tages die Nische von Schaumann ist, dass wir eben weiterhin uns auf die Kunden konzentrieren, die stationär kaufen wollen, die diesen Service schätzen und diese Nische groß genug ist, dann bin ich lieber da exzellent, als auf 500 Hochzeiten zu tanzen. Aber das wird man eben sehen, wie sich das so entwickelt.
Aber weil du es jetzt gerade gesagt hast, Neues ausprobieren, machst du das ganz gezielt, dass du sagst, hier Thema XY, Gruppierung, kümmert euch mal drum, lasst uns mal gucken, lasst uns mal einen Prototypen dazu bauen und gucken, ob es ankommt beim Kunden? Oder
ja, absolut. Also in den verschiedensten Sachen. Ja, ist nicht immer nur digital, das ist auch ganz viel analog und so weiter. Aber ja, also wir haben inzwischen auch, und das ist auch super wichtig, haben wir eine interne IT-Abteilung, hatten wir vor Jahren nicht. Also wir haben die Programmierer, die irgendwie die Dinge umsetzen können und so weiter. Das macht uns natürlich viel, viel schneller und lässt uns eben auch mal schnell einen Prototyp für wenig Geld irgendwie bauen und irgendwas ausprobieren. Aber ehrlich gesagt machen wir auch ganz, ganz viel einfach am Kunden. Also, dass wir auch die Kunden mit reinnehmen und sprechen. Das ist meistens noch viel wichtiger, als irgendwas digital auszuprobieren, ist zumindest meine Einschätzung oder meine Erfahrung vielmehr.
Vielleicht eine letzte Frage in diesem Bereich Zukunft. Wie diskutiert ihr das auch im Unternehmen? Was ist so die Vision? Wo seht ihr Möbel Schaumann auch in Zukunft?
Also es ist natürlich immer eine sehr, sehr große Frage. Ja? Wir haben da irgendwie so Bilder vor unserem inneren Auge und die besprechen wir auch, aber es ist manchmal schwer, die so in Worte zu fassen. Also wir glauben grundsätzlich ganz, ganz fest daran, habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, der Mensch im Mittelpunkt. Also ich glaube, in all unserem Tun muss das Thema Lebensqualität immer, immer mehr in den Vordergrund rücken und zwar wirklich für alle Stakeholder, ja, und der Kunde ist auch ein Stakeholder, also ist der größte eigentlich, ja, neben den Mitarbeitern. Und da sehen wir schon, unsere Vision geht ganz stark dahin, ja, wie können wir wirklich die Lebensqualität unserer Kunden verbessern, wie können wir unsere eigene Lebensqualität in Form von wir arbeiten hier verbessern und wir glauben einfach daran, dass wenn wir was mit gutem Herzen tun, dann wird es sich auch immer am Ende des Tages auszahlen. Das mag jetzt so ein bisschen schwammig sozusagen klingen, aber da ordnet sich auch ganz, ganz viel drüber unter. Also ich kann jetzt nicht sagen irgendwie, hey, weiß ich nicht, wir haben in 10 Jahren noch 5 Filialen mehr. Ist gar nicht auch unbedingt was uns reizt, weil wir wirklich sagen, es geht uns nicht um Wachstum in Quantität, sondern wirklich in der Qualität. Und das ist, wenn ich jetzt sage, in 5 Jahren ist Qualität was ganz anderes, in 5 Tagen ist Qualität was anderes, als das, was ich heute sagen würde. Und deswegen probieren wir da einfach wirklich extrem offen zu sein und unsere Vision schon, also sozusagen so die Straße, das Ziel ist irgendwie klar, aber welche Straße da wie jetzt letztendlich hinführt, da wollen wir auch flexibel bleiben, weil der Markt einfach das auch von uns verlangt, flexibel zu sein.
Ja.
Also schwer, eine konkrete Antwort drauf zu geben. Habe ich nicht.
Bevor wir zu der besonderen Situation kommen, heute in dem Podcast, dass Sie ihr auch Fragen stellen könnt, enden wir immer unseren Podcast mit 3 Tipps. 3 Tipps, die du an eine Nachfolgerin, an einen Nachfolger geben würdest, wenn es um das Thema geht, das Geschäft zu übernehmen oder in ein bestehendes Geschäft von einer Familie reinzugehen.
Also, ich kann so viele geben. Ich probiere jetzt irgendwie die wichtigsten rauszufinden. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, ich halte Authentizität und sich selber treu bleiben als die absolut wichtigsten Themen. Wenn ich nicht weiß, was mir eigentlich wichtig ist, was eigentlich meine Vision ist, glaube ich, wird es echt schwer, sich selber in dem Prozess nicht zu verlieren. Und das ist mit viel Kraftaufwand verbunden, sich da irgendwie dann wieder rauszuholen. Deswegen wäre auf jeden Fall ein Tipp, schau dir das genau an und nimm dir da auch im Zweifel, oder nicht nur im Zweifel, sondern nimm dir eigentlich Unterstützung dazu, ob das jetzt Coaches sind oder deine Eltern oder wen auch immer du da brauchst. Ja? Aber das Thema wirklich anzugucken und sicherzugehen, dass du für dich irgendwie den Weg kennst. Und sei dann auch mutig, den Weg so zu gestalten, dass er zu dir passt. Weil es ist schon immer so, ne, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, aber der fängt auch da an, gut zu riechen. Ja? Also das sollte schon sehr, sehr wichtig sein, in meinen Augen. Genau, sehr gut, da hinten wird mitgeschrieben. Dann weiß ich, was ich schon gesagt habe. genau, das ist unheimlich wichtig. Dann bin ich der Meinung, pack die Menschen in den Mittelpunkt und hör dazu. Sei nicht der Meinung, dass du da alles besser weißt, sondern bau das wirklich mit den Leuten zusammen und sei da auch mutig, dein Team wirklich zu bauen, wie du es brauchst für die Zukunft. Und dann würde ich immer auch auf jeden Fall sagen, pfleg die Beziehung zu deinen Eltern. Also schau, dass du da auch im Zweifel die unangenehmen Fragen stellst, die dir schon seit Generationen in der Familie weggeschwiegen werden. Ja? Stell diese, eine Freundin von mir sagt immer Sprengstofffragen, ja? Die dir irgendwie so keiner hören will. Und wenn du sie dann doch fragst, dann explodiert plötzlich alles. Aber mach das, weil es ist einfach wichtig. Da versteckt sich so viel hinter und das ist einfach wichtig. Also Sprengstofffragen stellen.
Das waren jetzt drei Tipps. Du hast gesagt, du hast ganz viele, aber zum Glück bist du ja auch als Nachfolgecoach unterwegs. Also darüber kann man ja auch noch mal ganz viel diskutieren, auch hier im Anschluss. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst. Ich glaube, für uns gingen die 45 Minuten auch deutlich, deutlich schneller um, als sie normalerweise im Podcast umgehen. Und wir freuen uns, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung im schönen Korbach.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feltung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.